aus Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein und mit euch im Gottesdienst die Adventszeit eröffnen zu können. Und ein Stück weit, ich habe mich riesig gefreut über die ganze Einleitung. Ihr habt eine tolle Geschichte als Gemeinde. Von Bernd habe ich das schon gehört, immer wieder. Und Almut durfte ich auch schon mal kennenlernen. Ich freue mich einfach, bei euch zu sein. Aber ich will auch gleich loslegen. Im Vers 24, da steht: Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. Respekt, Jakobus, Respekt für diesen steilen Ansatz. Der Jakobusbrief hat mich in meinen jungen Jahren sehr beschäftigt. Einerseits, weil er mich packte mit einer irreführenden Interpretation. Und das war: Du musst schon als Christ was tun. For free gibt es die Erlösung nicht. Andererseits fand ich diese mahnenden Worte nur gut. Denn das sonntagsschöne Glaubensbild mancher Christen in der Gemeinde, in der ich damals war, war mir doch manchmal ein bisschen oberflächlich. Der Glaube alleine genügt eben doch nicht. So dachte ich und war frohen Herzens dabei. Langsam verschwand der Jakobusbrief von meiner Bildfläche und ich stieß erst wieder auf ihn, als ich mich mal für einen Jugendgottesdienst zum Thema Pimp My Faith, also Motz meinen Glauben auf, vorbereiten sollte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Pimp My Faith. Da stand ursprünglich hinter diese Geschichte von MTV, von diesem Musiksender, Pimp My Car. Das war in den 90er Jahren so eine richtig spannende Geschichte. Da konnte man mit seiner Schrottkarre sich bewerben bei dem Musiksender in den Staaten und dann gab es ein echtes, cooles Werkstattteam von echten Mechanikern, die verstanden, aus der schlimmsten Schrottkarre eine richtig geile Kiste zu bauen. Eine richtig klasse Kiste. Das wird es heute, den eigenen Glauben aufmotzen zu lassen. Ja, so ist das wirkliche Leben. Ich muss mal kurz das Handy hier. Hoffe, dass das nicht gleich wieder klingelt. Das wird es heute, den eigenen Glauben aufmotzen zu lassen. Jakobus schärft uns, frisch und beeindruckend Glauben zu leben. Was finden wir im Jakobusbrief immer wieder? Jakobus beschäftigt sich intensiv mit den Auswirkungen des Glaubens. Er stellt nicht die Frage, ob Mensch und Glaube fusionieren können, sondern er sucht die feste, beständige Reaktion aus der Fusion. Und er fragt nach der Veredelung, die durch eine Fusion zwischen Mensch und Glaube entsteht. Wenn ich mit Menschen aus meinem Umfeld spreche, dann fällt mir auf, dass Christ zu sein für die meisten unspektakulär ist. Zu sagen, dass wir an Gott glauben, ist nicht spannend. Es tun viele. Jedoch, was den Unterschied zwischen dem Glauben der einen und dem Glauben der anderen ausmacht, das ist es, was uns begeistert. Bei dem einen steht nur Glauben. Bei dem anderen wird der Glaube an Jesus Christus konkret im Alltag. Und dieser feine Unterschied ist es, der wahrgenommen wird. Dort, wo keine großen Worte im Vordergrund stehen, sondern wo zugehört wird, wo Trost gespendet wird, Leben geteilt und konkrete Hilfe erfahrbar ist. Dort, wo dem Glauben die Taten aus Liebe folgen, dort wird aufgemerkt. Dort wird genau beobachtet, was das für Menschen sind, warum sie glauben, was das mit dem Glauben auf sich hat. Und das ist die Botschaft, die Jakobus uns heute gibt. Es geht um lebendigen Glauben, der sich in tätiger Liebe zeigt. Und für dieses Frischmachen des Glaubens, für dieses Aufmotzen des Glaubens, werde ich heute drei Handlungen beschreiben. Die erste Handlung, ich nenne sie mal Loslassen. Zuallererst nehmen wir unser Glaubensleben mal in die Hand. Ich stehe also so vor meinem Glauben, wie manch einer vielleicht vor seiner alten Schrottkarre. der jedoch noch das Auto sieht, das es mal vor 18 Jahren war. Ich hatte da mal so einen alten Passat aus den 70er Jahren. Der hatte an wirklich jeder Ecke Roststellen. Und vielleicht wisst ihr das noch, wie das war mit diesen Passats aus den Ende der 70er Jahren. Da war irgendwie schlechtes Metall verarbeitet worden. Und sie rosteten schneller, als wie man gucken konnte. Und ich habe dann immer so einen grünen Farblack genommen. Das war die Farbe von meinem Auto und habe dann immer fleißig überlackiert. Das sah dann auch für ein, zwei Tage gut aus. Dann kam schon wieder die nächste Rostblume. Ich schaue also auf meine Schrottkarre. Ich schaue auf meinen Glauben. Ich schaue auf meine tragenden Erfahrungen mit Gott, meinen erlebten Gnadenerwerk vielleicht, den Saft im Gebetstank, den ich habe, den Raum seiner Liebe in meinem Herzensmotor. Wie geht es meinem Glaubensleben und meiner Seele? Der Speicher der Motorsteuerung ist vielleicht voll. Der Speicher in unserem Glaubenskopf ist vielleicht vollgestopft mit Vorsätzen, die wir mal realisieren wollten, mit Versprechen, die wir nicht eingelöst haben, mit Pflichten, die unerfüllt geblieben sind, vielleicht mit Ansprüchen, denen wir nicht gerecht geworden. Und das ist manchmal schon ernüchternd. Und es ist auch so weit weg von dem, was uns in Matthäus 16, Vers 24, wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder was in Lukas 5, Vers 28 steht, Levi ließ alles zurück, er stand auf und folgte Jesus. Zuallererst nimmt Jesus uns in den Arm und er spricht in unser Ohr, lass los. Lass los, was dich in deinen Gedanken festhält. Lass los, was dich ständig wieder enttäuscht an dir selbst oder an anderen oder was dich frustriert. Lass los, was andere sagen, was wir müssten als gute Christen. Lass los, was dich und dein Herz total überfüllt. Lass es los, damit es still werden kann und ich, dein Herr und Gott, zu dir sprechen kann. Und dann schaut sich der Meister deinen Wagen genau an, der getunt werden soll. Und er beginnt mit dem Entrümpeln, was so alles auf dem Rücksitzen liegt, was den Kofferraum zugemüllt hat. Er lässt das alte Öl ab. Er schleift den Rost bis aufs Blech. Er resettet den Motorspeicher. Er schmeißt die alten CDs raus. Er nimmt die alten Reifen runter. Loslassen, dass Glauben nur unter bestimmten Bedingungen wahr wäre. Loslassen, dass nur eine bestimmte Gottesdienstform gesegnet wäre. Loslassen, dass solange der eine oder der andere hierher in unsere Gemeinschaft kommt, ich nie in Freude Christ sein könnte. Loslassen, bis es stille wird und wir neu seinem Wort horchen können. In die Kammer gehen, auf die Hebebühne fahren, die Türen schließen, sich von Gott an die Hand nehmen lassen, entrümpeln und loslassen. Die erste Handlung. Und der zweite Gedanke, die zweite Handlung, den Sund bekennen. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Familie kaufte sich ein neues Möbelstück. Ein mouffarbenes Sofa. Weiß nicht, ob ihr wisst, was mouffarben ist. Ich musste mich erstmal erkundigen. Das ist ein ganz zartes, weiches Lila. Also die Familie kaufte sich oder wollte sich ein mouffarbenes Sofa kaufen. Und als der Verkäufer hörte, dass es kleine Kinder in der Familie gab, riet er, das Sofa besser nicht zu kaufen. Sie brauchen etwas, das farblich besser zu ihrer Situation passt, also eher besser zu Dreck. Aber die junge Familie hatte den Optimismus der jungen und unerfahrenen Familien zu eigen ist und sie sagten, nein, wir wollen dieses mouffarbene Sofa. Und von diesem Augenblick an galt eine neue Ordnung in der Familie. Setz dich nicht auf das mouffarbene Sofa. Berühre das mouffarbene Sofa nicht. Iss nicht auf dem Sofa. Schau es nicht an und denke auch nicht an das Sofa. Erinnert euch das an die Geschichte aus dem Garten Eden? Du darfst auf jeder Sitzgelegenheit in unserem Hause sitzen, aber auf diesem Sofa, auf diesem mufarbenen Sofa darfst du nicht sitzen. Denn an dem Tag, an dem du auf ihm sitzen wirst, wird dir der Tod gewiss sein. Und es kam, wie es kommen musste, der Sündenfall. Eines Tages war auf dem Sofa ein Fleck, ein roter, klebriger Marmeladenfleck. Also ließ die Mutter, die dieses Sofa ausgesucht hatte und es verehrte, alle Kinder in einer Reihe vor dem Sofa antreten. Annie, die Älteste, 8 Jahre, Sophie, die Mittlere, 6 Jahre und Robbie, der Jüngste, 3 Jahre. Seht ihr das Sofa, Kinder? Da ist ein Fleck, ein roter, klebriger Fleck. Und der Mann im Sofageschäft sagt, dass dieser Fleck nie mehr rausgeht. In Ewigkeit nicht. Wisst ihr, wie lange die Ewigkeit ist, Kinder? Das ist so lange, wie wir jetzt hier stehen bleiben, bis einer von euch sagt, wie dieser Fleck auf das Sofa gekommen ist. Sophie war die Erste, die es nicht mehr aushielt und mit zitternder Stimme sagte, Annie war es, Annie war es. Annie leugnete dies leidenschaftlich. Dann war es lange Zeit einfach nur still. Keiner sagte ein Wort. Der Vater wusste, dass die Kinder nichts sagen würden, weil sie ihre Mutter noch nie so aufgebracht gesehen hatten. Sie würden außerdem nichts sagen, weil sie wussten, dass sie in diesem Falle eine Ewigkeit auf der Strafbank verbringen müssten. Er wusste, dass sie nichts sagen würden, weil er selber derjenige war, der den roten, klebrigen Fleck auf dem Sofa verschuldet hatte. Und er wusste, dass er selber auch nichts sagen würde. Er dachte bei sich, dass er irgendwann einen sicheren Ort fände, um seine Schuld zu bekennen. Natürlich hat jeder von uns Flecken auf dem Sofa hinterlassen. Manche sind klein und kaum zu sehen. Andere drücken durch den Stoff unseres Lebens durch. Und diese Flecken, wir bedauern sie. Manchmal vielleicht, wenn wir im Bett liegen, wenn wir uns wünschten, noch einmal zurückgehen zu können und die Dinge anders zu machen, als wir sie gemacht haben. Und weil wir unfähig sind, in der Realität unserer Flecken zu leben, hat Gott uns die Übung des Sündenbekennens gegeben. Sünden zu bekennen meint, sich einzugestehen, dass ich nicht einfach das Ergebnis meines bisherigen Umfeldes bin oder ich gar nicht anders konnte, sondern dass irgendwo in meinem Leben meine freie Wahl vorhanden war und ich eine Wahl getroffen habe und ich es auch nicht erklären muss, warum ich das nun gerade so getan habe oder es immer alles verstehen muss, sondern dass manche Wahl einfach vom Tisch muss. Manche Wahl muss einfach vergeben werden. Wir brauchen einen reinen Tisch untereinander und auch vor Gott. Und die Motive und Folgen unserer Sünde aufzudecken, erfordert Geduld und Ruhe und manchmal auch einen guten Bruder oder eine liebe Schwester an unserer Seite. Manchmal sogar professionelle Hilfe durch einen Seelsorger, manchmal sogar durch einen Psychiater. An anderer Stelle im Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 8 und 9 lesen wir, reinigt eure Hände, ihr Sünder, schenkt Gott eure Herzen, ihr Schwankenden, klagt über euren Zustand, trauert und weint. Wenn du erkennst, was dich zu einer fehlerhaften Handlung bewegt hat, dann geh hin und bekenne, damit ein reiner Tisch gemacht ist. Gott will es in Lachen verwandeln. Du hast bitter über jemanden gesprochen und ihn verletzt. Geh zurück und bring es in Ordnung. Du hast beim Einkauf betrogen und wurdest übervorteilt. Geh zurück, bring es in Ordnung. Du hast die Unwahrheit gesprochen. Geh zurück, sprich die Wahrheit. Jesus Christus vergibt, indem er die Seile dieser Lasten durchschneidet. Manchmal macht er es selbst. Manchmal macht er es durch andere, sogar durch die, denen wir Böses taten. Das nennen wir Gnade. Das ist unsere Erlösung. Das ist Sündenbekennen. Und nun zum letzten Punkt, den dritten, das Ziel, die Handlungen der Liebe. Und auch dazu eine kleine Geschichte. Ich erzähle von Mike Iaconelli. Das war ein Pastor, ein Buchautor aus Kanada. Er erzählte einmal etwas, was er in seinem Leben erfahren hatte. Als ich 11 Jahre alt war, trug ich Zeitung aus. Es war eine schwierige Strecke mit weit verstreuten Häusern. Meine Familie zählte eher zur niedrigen Schicht des Mittelstandes. Meine Eltern ließen mich auf die ersehnten CDs, auf den Walkman, auf die Dinge des Lebens sparen. An einem ganz normalen Tag fuhr ich an einem Musikgeschäft vorbei und sah sie, die schönste Conga, die es je gab. Eine traumhafte Form, ein wundervolles Holz, ein perfekter Chromrahmen und eine satte Tierhaut zum Trommeln. $100 sollte sie kosten, das war viel Geld. Aber ich hatte dieses Geld mit meinem Zeitungsaustragen verdient. Ich kaufte die Trommel und zeigte sie stolz meinen Freunden. Wir spielten, als wären wir die talentiertesten Musiker der Welt. Abends wartete ich sehnsüchtig auf meinen Vater, dem ich die Trommel vorführen wollte. Er reagierte jedoch anders als erwartet. Er fragte scharf, wo hast du die her? Von meinem Zeitungsgeld. Sieh doch mal, Papa, wie cool die ist. Wie viel hast du für sie bezahlt? $100, Daddy. Hier, schau mal, diese coole Trommel. $100, du bringst sie zurück. Ich konnte nicht glauben, was ich da gehört hatte. Meine Eltern hatten immer wieder betont, dass das Zeitungsgeld mir gehörte. Und es brannte sich bei mir ein. Du bringst sie zurück. Paulus sagt uns, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe, die uns verbürgt ist in Christus Jesus. Gott liebt uns und nichts kann uns davon trennen. Weder mangelnder Gottesdienstbesuch noch ungenügendes Bibellesen. Weder Betrug noch Zweifel noch Unsicherheit. Er liebt uns, auch wenn wir uns nicht wie Christen benehmen. Er liebt uns, auch wenn unser Leben einfach nur Chaos ist. Er liebt uns und nie werden wir von ihm hören, du bringst sie zurück. Im Zweiten Weltkrieg, da kämpfte eine Gruppe von Soldaten und einer von ihnen wurde in einer heftigen Schlacht getötet. Und die Gruppe der Soldaten, sie wollten ihn ordentlich beerdigen. Und sie gingen zur nächsten Kirche, die sie fanden. Dort klopften sie an die Tür, ein Priester öffnete ihn. Und sie sagten, unser Freund wurde im Kampf getötet, wir wollen ihn gerne kirchlich beerdigen. Und der Priester sagte, es tut mir leid, aber in unserer Kirche dürfen nur Gemeindemitglieder auf dem Friedhof begraben werden. Aber begrabt ihn doch außerhalb des Kirchenzaunes. Das passt schon. Traurig und erschöpft taten dies die Soldaten neben dem weißen Kirchenzaun, spät in der Nacht. Am nächsten Tag kamen sie wieder, da ihre Einheit abziehen sollte, aber sie fanden das Grab nicht mehr. Verwirrt klopften sie bei der Kirche an die Tür und der Priester öffnete die Tür. Und leise sprach der Priester zu ihnen, als ihr letzte Nacht gegangen seid, ich konnte nicht mehr schlafen. Also ging ich in der Frühe raus und versetzte den Zaun. Das Grab eures Kameraden steht jetzt in unserer Runde. Es ist Zeit für Handlungen der Liebe. Es ist Zeit, dass wir Zäune versetzen. Und Jesus tat noch viel mehr. Er versetzte den Zaun nicht nur, er riss ihn nieder. Wenn unser Glaube uns Zäune zum Abgrenzen bauen lässt, dann läuft da was grundlegend falsch. Wenn wir sagen, ja, ich will Gutes tun und erwarte gleichzeitig Gutes zurück, dann läuft da was falsch. Wenn wir meinen, allein unser Glaube macht uns gerecht, dann ist da Wahres dran. Jedoch führt Jakobus weiter aus, dass unser Glaube vor anderen leben soll, damit sie an unseren Handlungen erkennen, dass wir glauben. Und nun geht die Konga-Geschichte von Mike Iaconelli weiter. Jahre später, Mike Iaconelli, er war inzwischen Prediger und hatte eine eigene Familie, erzählte er die Geschichte, die er erlebt hatte mit dem Zeitungsgeld in einem Gottesdienst erneut. Und wie sehr es ihn enttäuscht hatte, dass er die Konga zurückgeben musste. Und nun bitte ich dich, Almut, magst du mal die Cembel nach vorne stellen? Wir haben heute keine Konga hier, sondern eine Cembel, und die Cembel tut es genauso gut. Hier seht ihr die Cembel. Und in der Geschichte, die Mike Iaconelli erzählte, war es so, da stand plötzlich sein Sohn auf und stellte in die Stille des Gottesdienstes hinein eine wunderschöne Konga auf den Altartisch. Mike war total verdutzt. Er traute sich nicht, diese Cembe anzufassen. Und plötzlich hörte er hinten aus dem Saal mit klarer und lauter Stimme seinen eigenen Sohn rufen: Nimm die Cembe, Papa, nimm sie, sie ist dein. Jakobus zeigt uns, dass zum Glauben auch die Handlungen gehören. Und die Handlungen, die gemeint sind, sind die des Konga-Bringens für diejenigen, die es sich nicht mehr vorstellen können, dass Gott sie liebt und mit gnädigen Augen in die Arme nimmt. Und die Handlungen, die gemeint sind, sind die, die Hilfe aus Liebe, den Schmerz des anderen mitzutragen. Es geht um das Neusetzen des Zaunes, mit dem ich den anderen in die Gemeinschaft hineinnehme. Oder besser noch, wie Jesus es tat, den Zaun gleich ganz niederzureißen. Es geht um das gemeinsam vor Gott stehen. Was Jakobus meint und uns sagt, sind diese Punkte. Erstens, das Stillwerden und Loslassen, was dich gefangen hält. Und der zweite Gedanke, vor Gott treten und die Schuld bekennen und damit Vergebung erfahren. Und das dritte, und dann den Leidenden, den Mutlosen, den Verlorenen, den Lügnern die Hand reichen und ihnen die Liebe und Gnade des lebendigen Gottes ganz konkret und praktisch zu geben. Wir gehen jetzt in eine Adventszeit und es ist für viele Menschen eine unruhige Zeit. Wir haben die Corona-Pandemie, Zukunftssorgen, Angst um das eigene Leben oder das der anderen finden wir überall. Eine Zeit, in der wir besonders gefordert sind, die Hand zu reichen, Zeichen der Hoffnung zu schenken, die Zäune niederzureißen, unser Haus dem Nächsten anzubieten und unsere Herzen zu Orten der Freude, des Lachens und des Friedens für den Mutlosen, für den Verlorenen zu machen. Zu diesen Handlungen aus Liebe gibt es einen wichtigen Hinweis, den wir auch finden. Die Liebestaten, die bewirkt Jesus Christus und sein Geist in uns. Wann er uns zu diesen Liebestaten ruft, das dürfen wir ihm getrost überlassen. Hier im Norden sagen wir, gelassen wie ein erfahrener Segler, warten und schauen. Sobald der Wind kommt, wissen wir, welches Segel wir setzen müssen und wo der Wind am stärksten wehen wird. Und hier liegt ein Schlüssel verborgen. Gott bereitet den Wind und er gibt seinen Geist. Er stellt uns die brennenden Dornbüsche an den Weg für den Moment, wo wir zu Taten aus Liebe aufgefordert werden. Es ist nicht Sinn der Sache, dass ich meinen Glauben durch Werke gerecht mache, sondern es ist der Meister, es ist Jesus, der es tut. Ich fasse zusammen. Jesus will unseren Glauben stärken. Werde still, lass los, was dich gefangen hält. Trete vor Gott, lass dir vergeben, lass dir Schuld nehmen. Und zuletzt, sobald Jesus es dir ins Ohr flüstert, geh los. Reich den Leidenden, den Mutlosen, den Ausgegrenzten, den Lügnern die Hand und gib ihnen die Liebe und Gnade des lebendigen Gottes. Amen.